Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. In Berlin-Prenzlauer Berg wird ein Junge wegen seiner Kippa verprügelt. In Chemnitz ein jüdisches Restaurant angegriffen. Online boomen Verschwörungstheorien rund um das Judentum. Jüdische Kinder werden gemobbt und Du Jude ist ein Schimpfwort auf vielen Schulhöfen. Deutschland hat ein Antisemitismusproblem, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber spitzt sich die Lage gerade zu oder berichten wir nur mehr darüber? Ich spreche mit Dr. Sina Arnold vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin darüber, wie es um den Antisemitismus in der Republik aktuell bestellt ist. Und Anna kommt zu Wort. Sie ist Jüdin, geboren und aufgewachsen in Deutschland. Sie erzählt, wo sie mit Antisemitismus konfrontiert ist und wie sie über eine jüdische Tinder-App ihren jüdischen Freund kennengelernt hat. Das jetzt im Podcast. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland hat ein Antisemitismusproblem, darüber müssen wir, glaube ich, hier nicht diskutieren. Aber die Frage ist, spitzt sich die Lage zu oder berichten wir einfach nur sensibler und ein bisschen mehr darüber? Ich habe geredet mit Dr. Sina Arnold vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin genau darüber, was wir jetzt über Antisemitismus in Deutschland wissen müssen. Und ich habe sie gefragt, gibt es diesen Anstieg von Antisemitismus in Deutschland?
Bei der Frage, ob es einen Anstieg von Antisemitismus in Deutschland gibt, kann man sich ja ganz unterschiedliche Faktoren anschauen. Das eine ist die Frage der antisemitischen Einstellung. Da kann man in den Studien der letzten Jahre generell sehen, dass die auf einem ähnlich hohen Niveau bleiben. Bei den Straftaten haben wir es immer mit Schwankungen zu tun. Da ist es auch so, dass wir einen leichten Anstieg zu verzeichnen haben bei den strafrechtlich relevanten Straftaten, dass aber vor allem im Bereich der Handlungen gegenüber Juden und Jüdinnen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sind, tatsächlich so erscheint, als ob es zu einem Anstieg gekommen ist. Das hat aber auch immer mit dem jeweiligen Meldeverhalten zu tun und mit einer medialen Aufmerksamkeit.
Wir versuchen es mal ein bisschen aufzudröseln. Ab wann gilt denn ein Vorfall, ich nenne es mal Vorfall, als antisemitisch?
Auch das ist nicht so leicht zu beantworten, denn einerseits gibt es natürlich die Definitionen, die dann wiederum in die Strafbarkeitsgrenze fallen, unter so Faktoren wie Volksverhetzung oder auch wenn es zu tätlichen Angriffen gegenüber jüdischen Menschen kommt. Aber gleichzeitig gibt es auch auf der Alltagsebene Formen von Antisemitismus, die sehr viel subtiler funktionieren, also Ausgrenzung im Alltag, Sprüche.
Meinst du sowas wie Du Jude auf dem Schulhof zum Beispiel?
Das Schimpfwort Du Jude auf dem Schulhof, von dem man auch viel gehört hat in letzter Zeit. Parolen, die auf Demonstrationen skandiert werden, auf anti-israelischen Demonstrationen. Kleine Sprüche im Alltag, die dazu führen, dass Juden und Jüdinnen sich ausgegrenzt fühlen und da einen Antisemitismus wahrnehmen, der trotzdem schwer ist zu melden, teilweise schwer ist zu artikulieren, der aber trotzdem auf jeden Fall präsent ist.
Das hört sich für mich sehr erschreckend an, weil bislang war es ja häufig so, dass man gesagt hat, ach komm, das ist ein Problem von Neonazis. Aber das hört sich für mich eher so an, als wäre es ein gesamtgesellschaftliches Problem, was so ein bisschen unterschwellig die ganze Zeit mitwabert. Finde ich ja fast noch ein bisschen erschreckender, wenn es so ist.
Das ist ganz sicher so und das zeigt auch die Einstellungsforschung der letzten Jahre. Da kann man sehen, dass ungefähr 10% der deutschen Bevölkerung klassisch antisemitische Einstellungen hat, also Vorstellungen von jüdischer Macht, jüdischem Einfluss, bestimmten jüdischen Eigenschaften. Dass ungefähr ein Drittel die sogenannten sekundär antisemitischen Aussagen bejaht, also zum Beispiel Aussagen wie die Juden nutzen die Erinnerung an den Holocaust für ihren eigenen Vorteil aus, also Vergangenheits- und Schuldabwehr-Antisemitismus. Das heißt, wir haben es mit einem Problem der Mitte der Gesellschaft zu tun, das sich dann aber unterschiedlich artikuliert.
Aber wie kann es denn sein, dass sich so überalterte Klischees, Wie kann denn das sein, dass sich sowas im Jahr 2018 immer noch in Köpfen hält?
Antisemitismus wird manchmal auch als ein bewegliches Vorurteil bezeichnet. Das heißt, ein Vorurteil, eine Ideologie, die sehr anpassungsfähig ist an die gesellschaftlichen Gegebenheiten. Und dass diese Stereotype, die Juden und Jüdinnen im Antisemitismus zugeschrieben werden, die erfüllen ja auch immer eine bestimmte Funktion. Und zwar können die zum Beispiel vermeintlich erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Die dafür verantwortlich sind, dass es uns Leuten hier so schlecht geht in Zeiten von Finanz- und Wirtschaftskrisen, wo viele Leute Ohnmachtserfahrungen auch haben. Das heißt, das historisch geprägte Bild von Juden und Jüdinnen, das passt da hervorragend rein. Das heißt, es ist eine sehr tief sitzende Ideologie, die ganz sicherlich auch nichts mit realem jüdischen Verhalten zu tun hat, sondern die begründet liegt in ganz bestimmten Charakterstrukturen und Bedürfnissen bei denjenigen, die antisemitisch denken und fühlen.
Was mache ich denn, wenn mir jemand entgegentritt, der eindeutig eine antisemitische Haltung hat?
Das kommt immer auf das Setting drauf an. Ich würde da stark unterscheiden zwischen privaten und öffentlichen Settings. Also wenn man in einem privaten Gespräch ist, da macht es durchaus Sinn, mit Leuten ins Gespräch zu treten und auch die kruden Vorstellungen, die Menschen im Kopf haben, dass man das auseinander nimmt und dass man dem auch was entgegensetzt und zwar auch durchaus rationale Argumente. Im öffentlichen Raum da finde ich es erstmal sehr wichtig, Grenzen zu setzen und zu sagen, bestimmte Meinungen haben hier keinen Platz.
Dr. Sina Arnold vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin darüber, wie es aktuell um Antisemitismus in Deutschland bestellt ist.
Deutschlandfunk Nova.
Jüdisch sein in Deutschland. Darüber rede ich heute Abend, denn heute ist wieder der nasse Fischabend bei uns. Babylon Berlin als Hörspiel in 8 Teilen gibt's für euch immer montags, mittwochs und freitags bei ab 21, immer um 23.10 Uhr. Und denken wir an Berlin in den 20er Jahren, dann denken wir daran, dass Berlin pulsiert hat, eine Kulturmetropole geworden ist und viele, wirklich viele Stars der Szene waren Juden. Künstler, Galeristen, Sänger, Schauspieler, verehrt und geschätzt, aber trotzdem auch schon mit Antisemitismus konfrontiert. Wie ist das heute? Als Jude in Berlin, als Jude in Deutschland. Darüber rede ich mit Anna. Sie ist Jüdin in Deutschland, in Bayern geboren und aufgewachsen und lebt seit kurzem in Berlin. Ich habe sie gefragt, deine Eltern sind in den 90ern aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Du bist hier geboren. Wie ist es heute, 22 Jahre alt und jüdisch in Deutschland? Wie fühlst du dich?
Nicht anders als jeder andere 22-Jährige auch. Ich kann da, glaube ich, kein anderes Leben beschreiben, außer von ja, das typische bayerische Abiturientin, zieht zuerst nach Göttingen, denkt, das ist schon das dynamische Leben, zieht danach nach Berlin.
Und hat sich erschrocken.
Erlebt Bergheim, erlebt das KitKat.
Ach, du Scheiße.
Erlebt natürlich auch eine ganz andere jüdische Szene, die mich natürlich auch nochmal neu berührt hat. Aber ansonsten ganz normal.
Dann musst du jetzt, also erstmal klären wir das mit dem rollenden R und dann mit der jüdischen Szene. Das rollende R kennen wir aus Bayern, aber bei dir kommt es woanders her, ne?
Meine Eltern sind aus der Ukraine und die haben mir leider zuerst die russische Muttersprache mitgegeben.
Ich hätte leider.
Mir auch, ich hätte es mir auch andersrum gewünscht.
Natürlich kein leider, wenn die Muttersprache ukrainisch ist, ist das super. Ich meine, du bist zweisprachig. Nee, jüdische Szene, du hast gesagt, die hat dich in Berlin nochmal anders berührt. Wie hast du sie vorher erlebt und warum hat sie dich in Berlin nochmal anders berührt? Was ist da anders?
Die ist erst einmal auch einfach größer. Ich bin in Nürnberg in der jüdischen Gemeinde gewesen, da hatten wir ungefähr 2000 Mitglieder. Die 2000 Mitglieder sind aber alle, wenn man ungefähr einschätzt, wie der Altersdurchschnitt ist, bei 70. Und das fängt langsam an wegzusterben. Das heißt, junge Generation hat sich erst in den letzten Jahren überhaupt mobilisiert. Und erst als ich in Berlin angekommen bin, habe ich erst diese Pluralität vom Judentum auch mitbekommen. Und in Berlin hat man praktisch jede Woche kann man von liberal bis ultraorthodox kann man alles mitmachen. Und diese Varietät, die hat mich nochmal ganz neu nochmal sortieren lassen, wer ich eigentlich bin und wie ich eigentlich mein Judentum leben möchte. Ich bin leidenschaftlich gerne Bacon- und Cheeseburger-Esserin. Aber das Gute in Berlin ist ja, dass man sich überhaupt nicht rechtfertigen muss, weil es hier für jede Religionsausrichtung, für jede Meinung und für jede, ob das jetzt eine esoterische Meinung zum Judentum ist oder zu jedem Zugang ja einzelne Gruppen gibt. Man muss sich ja nicht beschränken können. Und man fühlt sich vor allem nicht als Weirdo in Berlin.
Wie sieht's aus mit deinen Mitmenschen? Welchen Vorurteilen oder Klischees bist du begegnet oder hattest du das Glück, gar keinen zu begegnen?
Meinst du jetzt mit meinen jüdischen Mitmenschen oder mit den nicht-jüdischen?
Beides.
Ich habe hier so Unterschiedliches kennengelernt. Ich habe hier die besten LGBT-Erfahrungen auch gemacht. Und das nicht unbedingt im KitKat-Club, sondern auf LGBT-Israeli-Queer-Feiern. Das waren die coolsten, offensten und auch, ja, ich sag nichts weiter, aber die interessantesten Partys. So.
Ja, die befreitesten Partys wahrscheinlich auch.
Richtig. Auf der anderen Seite dann wieder natürlich auch die, die schon allein einen Ausschnitt irgendwie schon sehr stark beäugen. Mit den nicht-jüdischen Menschen.
Genau, das würde mich mal interessieren.
Ich habe jetzt hier Praktikum gemacht für 3,5 Monate. Das war in 2 großen Corporate-Firmen. Das Gute ist ja, sobald es ja um Geld geht, interessiert sich ja, oder sobald es um Arbeit geht, interessiert sich ja eigentlich keiner für deine Herkunft, also nicht groß. Und solange du deine Arbeit erledigst, ist es ja auch kein großes Thema. Ich arbeite nicht im Politikbereich, ich arbeite im Investmentbereich und im Startup-Bereich. Da spielt es gar keine Rolle, meine Herkunft. Interessanter wurde es nur, als wir uns angefangen haben zu interessieren für israelische Startups auch, die in unserem Unternehmen, in dem Business Model auch eine große Rolle gespielt haben. Und natürlich habe ich da sozusagen mich zum ersten Mal nicht outen müssen, aber irgendwie, das war diesmal positiv besetzt, dass ich gesagt habe, dass ich jüdisch bin und dass ich auch in Israel eine Zeit lang auch an Projekten, an Startup-Projekten gearbeitet habe. Das wurde zum allerersten Mal nicht mit einem Warum beäugt, sondern auch mit einem, ja natürlich warst du dort, wenn du Startup-affin bist, dann bist du natürlich auch in Israel, natürlich auch in Tel Aviv, in dieser sehr, sehr dynamischen Startup-Szene. Also ich habe jetzt auf der Arbeit nur, ja, maximal Interesse und viele nach uns dazu bekommen.
Aber jetzt hast du eben schon gesagt, diesmal hast du dich geoutet und es kam einer und daraus entnehme ich, dass es sonst auch mal anders war.
Erst in Göttingen, in einer sehr linken Stadt, wurde ich zum ersten Mal konfrontiert damit, dass mich Leute nicht nur nach dem Hanukkah-Fest gefragt haben, sondern auch ganz explizit nach meiner Meinung zum Israel-Konflikt. Und die Fragen waren natürlich nicht ungezwungen, sondern eher schon aggressiv gefragt und schon sehr, sehr suggestiv. Das heißt, ich musste fast schon die Repräsentanz für den Staat Israel einnehmen, in einer Stadt, in der sich vor allem auch viel mit Politik beschäftigt wird.
Bei der Arbeit spielt es ja keine besonders große Rolle, woher man kommt. Im Gegenteil, als es um Startups in Israel ging, konnte ich sagen, ich bin Jüdin und kenne mich in der Startup-Szene in Tel Aviv super aus. Und alle haben gesagt, Jüdin, na und? Und cool, das hilft uns. Hat Anna gesagt, Jüdin, geboren und aufgewachsen in Bayern. Gerade hat sie ein Praktikum in Berlin gemacht und positive Erfahrungen gesammelt, was ihr Jüdischsein angeht. Wir reden ja heute Abend drüber, über Jüdischsein in Deutschland. Und Anna hat uns auch erzählt, es gab auch mal andere Vorurteile, die ihr gerne mal so entgegenschlagen. Aber in Berlin, wie gesagt, hat sie Glück gehabt. Jetzt geht's um die Liebe. Ich habe sie gefragt, dein Ex-Freund ist ja kein Jude. Ist eure Beziehung deswegen auseinandergegangen? Zu große kulturelle Unterschiede?
Also, es hat nicht deswegen nicht geklappt. Mhm. Das war gar kein No-Go, das war eher vollkommen egal. Ich habe sogar fast absichtlich Nicht-Juden gedatet, weil das Naheliegendste mit 13, wenn man sich anfängt zu interessieren für Jungs, natürlich erstmal die Jungs in der Gemeinde irgendwie herhalten müssen. Und das hat einfach zufälligerweise bei mir nicht unbedingt geklickt. Und deswegen war das Nächste natürlich die Jungs in der Schule, die meistens ja in Deutschland, vor allem in Bayern, nicht unbedingt jüdisch sind. Mhm. Jüdische Partner trifft man ja auch nicht zufällig, wenn man nach dem Joghurtbecher im Supermarkt greift und der runterfällt, sondern da muss man schon ja explizit suchen.
Es gibt nicht so viele jüdische Männer, die einem so über den Weg rennen.
Naja,
in Berlin sicherlich sehr viel mehr, aber in Bayern ist es halt schwierig gewesen.
Richtig.
Für dich. Okay.
Richtig.
Und deswegen hast du dich dann auf so einen bayerischen Typen gestürzt, auf so einen Prange, und das war okay.
Es war sehr, sehr gut, ja.
Schön. Wollen wir es jetzt auch nicht weiter vertiefen? Ihr habt euch getrennt irgendwann. Und dann hat mir ein Vögelchen gezwitschert, hast du angefangen zu tindern, jüdisch zu tindern? Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Muss man erklären.
Ich habe nichts gemacht.
Du hast nichts gemacht?
Ich habe nichts gemacht, was nicht andere Mädels und Jungs irgendwann in Deutschland in ihrem Leben, jüdische Mädels und Jungs auch schon mal gemacht haben. Ja, nach Berlin ziehen, Trennung hinter sich, die nicht traurig verlaufen. Das heißt, man hatte noch sehr viel Lust auf weitere Menschen. Und dann habe ich mir eben JSwipe runtergeladen. JSwipe ist eine sehr, sehr skurrile App, wenn man sie öffnet und wenn man sie anfängt zu benutzen. Ich hatte das auch genau für 24 Stunden drin und habe mir das auch geschworen. Es war in einem sehr angetrunkenen Zustand. Es war an meinem Geburtstag, habe ich mir die App auch runtergeladen. Bereit natürlich für andere Abenteuer, aber ich schwöre, ich habe das nicht ernsthaft benutzt. Das sieht man auch, wenn man sich meine Seite damals angeguckt hätte. Das Interessante bei dieser App, ist, dass man gleich am Anfang nach seiner Religionsausrichtung gefragt wird, ob koscher oder nicht koscher. Die meinten, damit meinen sie vollkommen nur die Lebensmittel. Mhm. So. Und dann wird auch ganz klar, wird auch gefragt, ja, in welchem Umfeld möchtest du deine Leute kennenlernen? Und anders als bei Tinder hat man bei J-Swipe sehr wenig Auswahl. Also man öffnet die App und es sind genau drei Typen, die annehmbar sind. Da ist irgendwie ein David, ein Schlomo und ein, weiß ich nicht, noch ein David. Jedenfalls muss man natürlich sein Radar, also den Kilometerradar, umstellen, fast schon auf die USA, damit zumindest man eine Stunde lang beschäftigt ist mit Swipen.
Und da hast du den aber gefunden, deinen jetzigen Freund, oder wie?
Genau, genau.
War das David 1, David 2 oder Schlomo?
Das werde ich natürlich nicht verraten, aber ja, sehr, sehr glücklicher Zufall. Hätte ich niemals gedacht, weil, wie gesagt, was man im betrunkenen Zustand eigentlich installiert und gar keine Hoffnung drauf hat und 24 Stunden drin hat, da denkt man nicht, dass das jetzt die neue Liebe sein wird.
Und jetzt müssen wir schon ein bisschen mehr, woher kommt der jetzt dann? Ich hoffe nicht aus den USA, das wäre ja sehr weit
entfernt. Der wohnt hier.
Also in Deutschland. In Berlin?
Ja.
Mensch, ist ja ein Glück.
Voll. Das war also einer von den dreien annehmbaren. Ich erzähle ihm immer, dass ich nur eine Person nach rechts geswiped habe. Das waren...
Stimmt aber nicht, oder was?
Und so hat sich das eben ergeben. Es gab ja natürlich aber einen Grund, wieso ich mir nicht Tinder runtergeladen habe, sondern J-Swipe. Und ich hätte ja natürlich die vollkommene Auswahl, vor allem als säkuläre Jüdin, die genau dreimal im Jahr in die Synagoge geht, mit dem Judentum nichts anderes zu tun hat, außer sich dafür zu rechtfertigen, für etwas, was man gar nicht so sehr lebt. Hat es mich trotzdem ja einen gewissen anderen Reiz gehabt, J-Swipe runterzuladen als Tinder.
Warum?
Ich habe das gemacht, weil man dann schon zumindest irgendeine Gemeinsamkeit hat. Gemeinsame Werte, die vielleicht vermittelt wurden. Da steckt eine andere Kindererziehung dahinter. Also da stecken vielleicht gemeinsame Erfahrungen, nicht unbedingt mit Antisemitismus, sondern einfach auch mit jüdisch Leben und Erleben dahinter.
Also du hier als alte Tinderin hast ja deinen Partner gefunden, aber wenn ich jetzt keinen Bock habe auf Tindern, auf jüdisches Tindern, wie finde ich dann meinen Partner?
Du gehst in die jüdische Gemeinde und erzählst, dass du Single bist. Am besten jemanden, der 50 plus ist, einen Sohn oder eine Tochter hat und voll in diesem Netzwerk drin ist. Das sind die besseren Algorithmen, diese Leute. Und auch die allerschlimmsten.
Das sagt Anna Melamed. Sie ist Jüdin, hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, hat erzählt, wie sie sich als Jüdin fühlt. Sie sagt, wie jedes andere Mädchen mit Anfang 20 auch, ohne nennenswerte Probleme mit Antisemitismus, ganz normal.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bendorf. Mitten auf der Autobahn ist ein Autofahrer in Rheinland-Pfalz bei Koblenz mit einem Mettbrötchen beworfen worden. Der 21-Jährige war am Montag mit seinem Wagen auf der Autobahn 48 unterwegs, als er von einem anderen Auto geschnitten wurde. Er versuchte, den schneidenden Wagen wieder zu überholen und wurde daraufhin durch das Beifahrerfenster mit einem Gegenstand beworfen. Obendrein wurde ihm der Mittelfinger gezeigt. Beide Parteien fuhren anschließend zur Polizei. Eine Spurensuche habe ergeben, dass es sich bei dem geworfenen Gegenstand um ein Mettbrötchen gehandelt habe. Ob auch Zwiebeln dabei waren, konnte nicht mehr festgestellt werden, gab die Polizei am Mittwoch bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.